Soweit Hertling und Schubert. Jetzt aber am Telefon Alexis Pasadakis von Attac in Frankfurt. Alexis, du hörst mich?
Ja, schönen guten Tag.
Jo, ich höre dich auch über den Kopfhörer. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hören dich auch über den Sender. Ja, schönen guten Tag. Ein schöner Tag heute im Rhein-Main-Gebiet. Ja, warum haben wir dich in der Sendung? Naja, klar, ich hatte es vorhin angekündigt. Kernthema heute G20 in Hamburg, das Gipfeltreffen der 20 mit einflussreichsten, reichsten, industriestärksten, handelsstärksten Länder der Welt. Und Attac hat mit vielen anderen mobilisiert, um dagegen und parallel zu protestieren, selbst zu tagen, Alternativen vorzutragen. Und Alexis hat zu dieser Projektgruppe von Attac gehört, die das Ganze vorbereitet hat. Wir hatten ja Alexis schon mal vor eineinviertel Jahren hier im Radio und dann auch in der Veranstaltung. Damals ging es schwerpunktmäßig um Freihandel und um Afrika. Zwei Themen, die jetzt auch wieder auf der Tagesordnung standen. Alexis, ne? Also ja, nichts Neues bei G20, aber dann doch einiges, was so passiert ist. Vielleicht erst nochmal für unsere Hörer, die damals nicht zugehört haben oder es nicht mehr so ganz genau wissen. Alexis, noch ein bisschen was zu dir. Du hast ja eine ganze Zeit lang in Berlin gelebt. Da habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, da gab es so ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So politischer Aktivist, der also versucht, sein Leben auch nach den Grundsätzen, die er politisch vertritt, auszurichten, der nur 1.000 Euro im Monat verdient, der Vegetarier ist, der ja sozusagen nicht bürgerlich lebt. Jetzt bist du ja inzwischen Vater geworden, lebst mit der Mutter, nehme ich an, zusammen in Frankfurt. Wie verträgt sich das denn jetzt mit den politischen Aktivitäten? Bist du jetzt ein bürgerlicher Aktivist?
Natürlich verändert sich das Leben gravierend und auf wunderbare Weise, wenn Zuwachs dann plötzlich da ist. Das heißt, klar, wir sind jetzt zu dritt und das bedeutet natürlich, dass ich bei meinem politischen Aktivismus an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen muss. Das ist ja völlig klar, was Fragen von Reisen angeht oder die Frage von Abendterminen. Das geht natürlich nicht so einfach. Trotzdem glaube ich, ja, dass sich das trotzdem gut leben lässt und auch neue Horizonte sich dann erschließen. Also ein Punkt zum Beispiel ist, dass wir uns entschlossen haben, bei einer solidarischen Landwirtschaftsgruppe mitzumachen hier in Frankfurt, sodass eben unser Kleiner dann auch nochmal näher mitbekommt, was es eigentlich mit dem Entstehen von Nahrung auf sich hat und wie man eben gesunde Nahrung produziert. Das sind Dinge, für die ich mir jetzt mehr Zeit nehme.
Und das geht auch in der Umgebung von Frankfurt?
Genau, es
ja,
gibt den Birkenhof, der ist so in Richtung Darmstadt und genau, da beziehen wir unsere Lebensmittel über ein Depot in Frankfurt. Wie ich gehört habe, soll es ja demnächst auch eine Rüsselsheimer solidarische Landwirtschaftsgruppe geben. Also da ist einiges unterwegs, gerade in der Rhein-Main-Region, was dieses Konzept solidarische Landwirtschaft angeht.
Okay, das können wir ja dann vielleicht mal aufgreifen. Jetzt aber zu dem Thema G20. Also du warst in dieser Projektgruppe bei der Vorbereitung dabei und Attac hat ja, vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, in der Vorbereitung gesagt, dieses G20-Treffen ist nicht nur überflüssig, sondern das ist auch ein Anlass, wo man sich zeigen muss, wo man dagegenhalten muss. Gegen was diese G20 denn so machen, vielleicht in unterschiedlichem Ausmaß, mit unterschiedlichem Einfluss, hat sich denn Attac und seine Verbündeten gewendet?
Ja, also unsere Kritik an den G20 hatte vielfältige Ebenen. Jenseits der inhaltlichen Frage, zu der ich gleich nochmal komme, vielleicht erstmal etwas zur Legitimität dieses Gremiums. Die G20 sind ja eine informelle Struktur. Das heißt, es gibt keine völkerrechtliche Grundlage, wie bei den Vereinten Nationen, zum Beispiel die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Informell bedeutet auch, dass es ein intransparenter Prozess ist, dass die Minimalstandards internationaler Demokratie, wie sie in den Vereinten Nationen immerhin gelten, da keinerlei Bedeutung haben. Von daher erachten wir diese Form von Club-Governance, also internationaler Regierungsführung durch selbsternannte Clubs, für illegitim, das erstmal ganz grundsätzlich. Was die Politik der G20 angeht, nun, die G20 wurden ja gegründet als Gipfelformat. Die G20-Finanzministergruppe gab es schon vorher, aber als Gipfelformat mit den Regierungschefs anlässlich des großen Finanzcrashs 2007-2008. Und was die G20 dort gemacht haben als Reaktion darauf, ist nicht etwa die Ursachen dieser Krisendynamik zu beseitigen, sondern den neoliberalen Finanzmarktkapitalismus, so wie er ist, zu stabilisieren durch minimale Neuregulierungen, die ja dann tatsächlich auch erfolgt sind. Und diese Stabilisierung hat ja auch geklappt. Wobei diese Stabilisierung bedeutete, dass es eine massive Umverteilung gab von unten nach oben, unter anderem durch die ganzen Bankenrettungsmaßnahmen. Und diese Rolle der G20 bei der Finanz- und bei der Krisenpolitik ist sozusagen eine Einflugschneise von uns, was die Kritik an den G20 angeht. Aber gleichzeitig gibt es viele weitere Themen, die für uns relevant waren. Zum Beispiel Handelspolitik, das wurde ja schon genannt. Zum einen gibt es in den G20 den Konsens, dieses Freihandelsparadigma aufrecht zu erhalten. Und das wurde ja auch jetzt wieder durchgesetzt, obwohl ein Akteur, bemerkenswerterweise die USA, da ja gerade auch einen anderen Ansatz fahren, nämlich eine eher unilateral protektionistisch-nationalistische Form von Handelspolitik. Aber trotzdem, das Freihandelsparadigma ist weiterhin die Grundlage, die Geschäftsgrundlage der G20 mit allen Folgen, die eben Freihandelspolitik hat. Einen weiteren Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist, dass einer der wichtigen Konfliktthemen innerhalb der G20 immer die Exportüberschussweltmeisterschaft der Bundesrepublik war. Das heißt, die Bundesrepublik exportiert ja wesentlich mehr Waren, als sie importiert. Und diese Exportüberschussstrategie wird nachdrücklich aggressiv von der Bundesregierung verfolgt. Das bedeutet globale Instabilität, das bedeutet politische Spannungen. Da gibt es in den G20 keine tatsächliche Bearbeitung dieser Problematik, obwohl es ein ganz zentraler Konflikt ist. Das ist so ein weiterer Punkt, der für uns wichtig war. Und einige weitere, aber vielleicht dazu später nochmal.
Mhm. Diese expansive Politik auch und zum Teil aggressive Politik führt natürlich, das sagt inzwischen ja jeder, auch zu Flucht, zu Konflikten, zu Kriegen. Das ist sozusagen die erste Musik, die wir jetzt machen, nämlich die Fugees, die dieses Thema Flucht ja immer wieder aufgegriffen haben. Das hattest du schon mal vor ein Vierteljahren empfohlen. Das spielen wir jetzt nochmal, ready or not, ob wir bereit sind oder nicht. Naja gut, wir sind hier erstmal bereit zum Interview. Die Fugees, ne, eine US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe eigentlich mit einem Haitianer dabei. Die machen aber also, sagen wir, Hip-Hop mit Reggae-Anklängen, vielleicht von Haiti dann auch beeinflusst.
We ready? Yo, check it out for all my hood rats. Check it out, here we go.
Yeah. Yes, yes.
Refugee camp. Lauryn Hill.
Hi.
How you doing?
I'm good.
Hi, how are you doing? Alexis Passadakis am Telefon in Frankfurt, Radio Attac auf Radio Rüsselsheim in Rüsselsheim. Ja, unser Thema G20. Alexis von der Attac-Projektgruppe G20. Wir haben kurz geschildert vor der Musik, was Attac und die Verbündeten kritisiert haben im Vorfeld und was sie veranlasst hat, zu Demonstrationen und Alternativgipfel aufzurufen. Jetzt an Attac die Frage, haben die G20 uns vielleicht positiv enttäuscht? Ist denn vielleicht was Sinnvolles rausgekommen bei dem, 200 Millionen Spektakel in Hamburg?
Ja, dieses Spektakel war sehr aufwendig, in der Tat. Die Kosten sind noch gar nicht wirklich zu überschauen. Wenn man sich auf der Ebene des offiziellen Gipfels die Abschlusserklärung dann anschaut, dann sind die Ergebnisse dürftig bis blamabel. Es ist völlig klar, dass die Konflikte unter dem G20 sehr groß sind und heiße Eisen deshalb gar nicht angepackt werden. Die Frage eben der Exportüberschüsse zum Beispiel, dieser Konflikt taucht offiziell fast gar nicht auf. Was Finanzmarktregulierung angeht, gibt es keine neuen Initiativen. Also dieser selbstgesetzte Anspruch der G20, tatsächlich ein effektives Koordinierungsgremium für die Weltwirtschaft zu sein, wird überhaupt nicht eingelöst. Wenn man sich andere Politikbereiche anschaut, im Bereich Klimapolitik, dann sind die Verwerfungen ja auch offensichtlich. Die USA verweigern sich dem Paris-Abkommen, wobei auch klar ist, dass dieses Paris-Abkommen keine Form von effektiver Klimapolitik letztlich ist. Natürlich ist es besser als gar nichts. Es gibt diesen Prozess, der dieses Thema am Köcheln hält auf der internationalen Ebene. Aber was notwendig wäre, um der Klimakrise zu begegnen, wäre ein als erster Schritt ein rascher globaler Kohleausstieg. All das findet man nicht. Also von daher ein sehr dürftiges Ergebnis für einen enormen Aufwand.
Ich will mal für die Hörer, die das vielleicht noch nicht gelesen haben, aus der Erklärung der Staats- und Regierungschefs zum Abschluss zitieren. Eine vernetzte Welt gestalten, heißt diese Erklärung zum Thema Klima jetzt mal. Da steht schlicht, eine starke Wirtschaft und ein gesunder Planet verstärken sich gegenseitig. Also sozusagen dieses, ja, eigentlich dieser Wachstumsfetischismus, den wir auch mit dem Thomas Eberhard Köster hier bei der Veranstaltung angesprochen haben, sagt, wenn die Wirtschaft nur brummt und dann gibt es einen gesunden Planeten, wir wissen, dass das ja zum Teil genau ein gegenseitiger Zusammenhang ist. Was man haben will, ist dann, wir werden weiter auf offene, flexible Märkte für Energieprodukte und Technologien hinarbeiten. Notfalls öffnen wir diese Märkte dann auch durch Kriege und durch Regime-Changes, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist das, was da zum Klima im Wesentlichen drinsteht. Ne?
Also wie schon angedeutet, 19 Staaten bestätigen oder 19 Akteure, also 18 plus die Europäische Union, bestätigen das Paris-Abkommen. Es gibt auch eine Zusatzerklärung, in welcher man sich auf einen Fahrplan einigt, wie das Paris-Abkommen ausgestaltet werden soll. Das ist, wie gesagt, nicht nichts, wenn man jetzt in diplomatischen Kategorien denkt. Gleichzeitig ist es aber keine effektive Klimapolitik, die es tatsächlich schaffen würde, diese Dynamik der Klimaerwärmung irgendwie abzubremsen. Von daher ist es auch klimapolitisch ein Debakel, zumindest aus unserer Perspektive. Aus der Perspektive reiner Diplomatie mag da etwas passiert sein. Die Tatsache, dass die USA nicht dabei sind, ist letztlich ja auch nichts Neues, wenn man in die Geschichte zurückschaut. Auch beim Kyoto-Protokoll waren die USA nicht dabei. Aber völlig klar ist, wenn wir diese diese galoppierende Biosphärenkrise eindämmen wollen, dann braucht es eine ganz andere Form von Klima- und Umweltpolitik. Es bleibt letztendlich weiterhin Handarbeit von sozialen Bewegungen, hier Dinge durchzusetzen. Und nächste Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, welcher Situation wir sind, das wäre zum Beispiel das Klimaaktionscamp im August im Rheinland. Oder dann auch die UN-Klimakonferenz, die ja dieses Jahr in Bonn stattfinden wird. Und auch dort wird es vielfältige Aktionen geben, an denen ATTAC sich beteiligt. Auch wieder eine große Aktion von Ende Gelände und dem Versuch, den Braunkohlentagebau Hambach zu blockieren. Denn das ist die größte CO2-Emissionsquelle in Europa. Da gibt es also noch wirklich viel zu tun. Auf die G20 kann man sich da sicherlich nicht verlassen.
Ich will nochmal zum Thema Vertreibung und Migration kommen, wie das hier in dem Papier heißt. Da steht nämlich als Ursache oder die Hauptursachen für Migration seien vor allem Konflikte, Naturkatastrophen und Menschenrechtsverletzungen. Was man nicht sagt, ist, dass sozusagen die eigene Handelspolitik, die eigene Ökonomie und die vielfältigen Versuche, Regime-Change zu machen, eben Wege freizuräumen für die eigenen Ressourcenausbeutung und so weiter, dass das natürlich ganz wesentliche Gründe für Flucht, Vertreibung, Migration sind. Also ich denke, man verschleiert natürlich auch in so einer Abschlusserklärung, was eigentlich wirklich los ist. Und da ist es wahrscheinlich wichtig, wie auch bei den anderen Themen, die du jetzt für die Zukunft genannt hast, dass da Gegenpositionen gezeigt werden. Dazu dann aber nach der nächsten Musik mal, wie war das zum Beispiel, ich nehme an, du warst auch trotz deiner ganzen Organisiererei auch da dabei bei den, beim Alternativgipfel mit den vielfältigen Veranstaltungen, was da vorgetragen wurde. Zunächst mal aber auch von dir empfohlen, Manu Chao mit Clandestino, da geht es also um einen Flüchtling aus Afrika, der sich versucht in Spanien ohne Papiere, ohne Ausweis durchzuschlagen. Die Clandestinos, illegal, ob aus Bolivien, aus Afrika oder sonst woher. Manu Chao war das, Franzose, glaube ich, galizisch-baskische Herkunft. Ich glaube, unser Telefongast Alexis Pasasakis weiß das noch besser als ich. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Alexis von der G20-Projektgruppe. War es richtig mit Manu Chao?
Alexis? Richtig, ja.
Ja, okay, gut, bin ich ja beruhigt. Was hat jetzt, wir haben gesagt, was die G20 in ihrer Abschlusserklärung gemacht haben, was sie vielleicht in irgendwelchen Anhängen noch gemacht haben, wo man sagen könnte, das ist vielleicht, zum Teil sind das kleine, vernünftige Schritte, aber im Wesentlichen führen sie ihre unvernünftige, schädliche Politik weiter. Was hat ATTAC denn vor Ort gemacht?
Wir haben vielfältige Aktionen dort veranstaltet, insbesondere uns aber auf einen Dreiklang konzentriert, bestehend aus einem Alternativgipfel, dann dem Versuch, Sand ins Getriebe des regulären Ablaufs des Gipfels zu streuen, durch die Aktion Block G20 und dem Versuch, eben Blockaden auf den sogenannten Protokollstrecken durchzusetzen, und zuletzt der Großdemonstration am zweiten Tag des Gipfels, bei der ja dann auch 76.000 Menschen dann kamen.
Okay, jetzt vielleicht mal, welche anderen Inhalte, welche anderen Vorschläge gab es denn bei diesem Alternativgipfel?
Also der Alternativgipfel war ein Kessel Buntes, es gab zu vielfältigsten Themen Veranstaltungen von Steuerpolitik über Finanzmarktregulierung bis zu Klimapolitik oder Veranstaltungen zu grundsätzlich ganz anderen Formen von Ökonomie. Ich denke, mir sind zwei zentrale Aspekte in Erinnerung geblieben. Zum einen, dass sehr, sehr viele der Sprecher und Sprecherinnen dort sich darüber einig waren, dass es eine Scheinstabilität ist, welche die Weltwirtschaft gerade kennzeichnet, dass die darunterliegende Krisendynamik weitergeht, dass es zwar den Notenbanken gelungen ist, die Finanzblasen wieder aufzupumpen, um dann diese Scheinstabilität zu erzeugen, aber damit das Risiko von weiteren katastrophalen ökonomischen und finanziellen Finanzkrisen weiterhin gegeben ist. Und das Zweite ist dieser Komplex Klimakrise, Biosphärenkrise. Viele Veranstaltungen, Workshops haben sich damit beschäftigt, unter anderem auch mit dem Thema Postwachstumsökonomie. Und in jeder dieser Veranstaltungen wurden unterschiedliche Vorschläge präsentiert, wie es anders weitergehen kann. Ich glaube, das alles aufzuzählen würde jetzt zu weit führen. Aber sichtbar ist, denke ich, geworden, dass es in dieser Gesellschaft eine solidarische Strömung gibt, die Alternativen hat und die eine lebenswertere Welt umreißen können, immerhin, auch wenn der ganz detaillierte Fahrplan oft nicht da ist. Aber wenigstens klar ist, dass es ganz anders sein könnte. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig in dieser Zeit, in der diejenigen, die sich als Alternative bezeichnen, ja oft eher am rechten Rand der Gesellschaft stehen und die Gesellschaft versuchen, nach rechts in eine nationalistische Richtung zu drücken. Und von daher war, glaube ich, dieser Alternativgipfel auch sehr, sehr gut besucht, weil viele nach anderen Konzepten suchen. Und ich denke, dass bei vielen die Gewissheit durch den Alternativgipfel gestiegen ist, dass es die auch gibt.
Und dass diejenigen, die vielleicht in unterschiedlicher Weise vertreten, auch zusammenfinden können zu einem, man nennt das ja manchmal dritten Pol zwischen diesen zwei, also sag mal neoliberal globalisierend und neoliberal sich mehr auf Nationalstaaten konzentrierend, wobei die natürlich zum Teil auch aggressiv wie die USA nach außen sind. Also den dritten Pol zu entwickeln.
Sicherlich, also anders als zur Hochphase der Globalisierung, in der es einen geschlossenen neoliberalen Block gibt, glaube ich, sind wir jetzt in einer Situation, in der es einen doppelten Gegner gibt. Also einmal die klassischen Neoliberalen, die sicherlich auch eine immer autoritärere Politik machen. Zu diesen gehören Merkel, Macron und andere. Und dann eben den neuen nationalen Neoliberalen, die weiterhin neoliberale Politik machen, also in Bezug auf soziale Sicherungssysteme oder Privatisierung, wie Trump und May, die aber gleichzeitig mit zumindest punktuell mit Aspekten des klassischen Neoliberalismus brechen, also zum Beispiel der Freihandelsdoktrin im Fall von Trump oder der Frage einer relativen Offenheit für Arbeitsmigration, insbesondere im Fall auch von Theresa May. Also ich glaube, haben es jetzt mit einem doppelten Gegner zu tun und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine solidarische Strömung dagegen aufzubauen, sichtbar zu machen und zu zeigen, dass sie eben viel, viel größer ist, als viele denken. Denn wenn man sich vor Augen führt, was zum Beispiel jetzt im Fall der Bundesrepublik in den letzten Jahren auf den Straßen los war, also die Bewegung gegen die Freihandelsabkommen, die Willkommensbewegung, die vielen Proteste gegen rechts. In vielen Städten gibt es Gruppen und Bewegungen gegen Gentrifizierung, gegen Mietsteigerungen. Also wenn man all das zusammen zählt, dann gibt es, glaube ich, diese solidarische Strömung, auch wenn ja, die National-Neoliberalen, hier insbesondere repräsentiert durch die AfD, erheblichen Druck zurzeit ausüben, die Gesellschaft nach rechts zu rücken.
Vielleicht noch zwei Anmerkungen von mir. Also interessant finde ich angesichts der Diskussion um Gesetzmäßigkeit und wer gegen Gesetze verstößt, dass jetzt der Europäische Gerichtshof ja nach 3 Jahren festgestellt hat, dass diese Nichtanerkennung der Bürgerinitiative, der europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP, dass die eben nicht rechtens war, die Europäische Kommission da gemacht hat. Nur nützt das jetzt quasi im Nachhinein fast nichts mehr, außer dass man sagt, für die Zukunft ist jetzt juristisch mal gesagt, was überhaupt möglich ist an so europäischen Bürgerinitiativen. Also das finde ich schon irgendwie sehr, sehr seltsam, ne? Nach 3 Jahren zu hören, ja, die haben euch da sozusagen weggewischt, aber völlig gesetzeswidrig. Ne?
In der Tat. Und natürlich versuchen die Regierungen es nicht nur an der Stelle wegzuwischen, so wie du es formuliert hast, sondern sie zeigen ja ganz deutlich, dass sie der Widerstand gegen diese Freihandelsabkommen, den es in der Bundesrepublik in ganz Europa gab, aber auch darüber hinaus eigentlich nicht interessiert. Die EU hat ja einen Tag vor dem G20-Gipfel mit Japan eine Erklärung unterzeichnet, dass jetzt das JEFTA, das Japan-EU-Freihandelsabkommen, sehr schnell ausverhandelt werden soll. Merkel hat angekündigt, dass sie bereit ist, die TTIP-Verhandlungen wieder aufzunehmen. Das hat auch der US-Wirtschaftsminister Ross bestätigt, dass er das auch so sieht, dass es bald wieder losgehen soll. Das heißt, obwohl es diese starke Bewegung gibt, haben wir noch eine ganze Menge zu tun, die neoliberalen Eliten von diesem Freihandelskurs abzubringen.
Okay, und jetzt noch eine sozusagen, ja, ich sag mal, innerlinke Diskussion, die vielleicht nicht so nach außen so wirksam ist, aber es gibt ja die Frage, müsste man nicht bei den G20 mehr differenzieren, insbesondere in Fragen der Kriegsgefahr, dass dann die ursprünglichen G7, also sagen wir die westlichen, die NATO-Länder, ja nun gegen China und Russland zum Beispiel, aber auch gegen andere BRICS-Staaten ja mobil machen, auch militärisch Druck erheben und zum Beispiel China doch zumindest nach außen hin eben keine so aggressive Politik macht, mehr auf ökonomischem Gebiet versucht, da in Afrika zum Beispiel wirksam zu werden. Wurde das diskutiert? Erste Frage. Und zweite Frage, wie siehst du das? Muss man da in der Richtung differenzieren oder sind das einfach von ihrer inneren Struktur her und von ihrer inneren Ausrichtung her genauso zu verurteilende Regime und man kann dann einfach sagen, wir protestieren gegen G20.
Ich denke, dass man beides tun sollte. Also auf der einen Seite analytisch ist es natürlich wichtig zu schauen, dass die G20 nicht die alten G7 sind, sondern dass eine ganze Reihe anderer Akteure mit dabei sind, dass es erhebliche wirtschaftspolitische und geopolitische Konflikte gibt, dass es einige Staaten gibt, wie die USA, aber dazu gehören auch die meisten EU-Staaten, die ein großes Interesse daran haben, den Aufstieg Chinas und Russland abzubremsen und dann natürlich erhebliche internationale Spannungen dadurch auslösen. Das ist gar keine Frage, dass das so ist. Gleichzeitig, die G20 sind eine Institution, die durch ihre Treffen eine gemeinsame Geschäftsgrundlage sich schaffen und die Erklärungen werden im Konsens beschlossen. Das Freihandelsparadigma ist da fest verankert. Andere Themen wie Privatisierung von Infrastruktur sind auch konsensual dort niedergelegt. Von daher gibt es auch eine gemeinsame Geschäftsgrundlage trotz erheblicher Konflikte. Und aus dem Grund heraus, finde ich, kann und soll man die G20 kritisieren. Man soll sie auch deshalb kritisieren, weil diese Form von informeller Club-Governance schädlich ist aus einer demokratiepolitischen Perspektive. Und deshalb verstehe ich diejenigen nicht, die sagen, man darf die G20 nicht kritisieren, weil da Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen sind. Ich denke, es ist wichtig, beides zu tun. Also die Akteure als solche kritisieren und dann muss man sie sicherlich auch zum Teil unterschiedlich behandeln und unterschiedliche Fragen in den Vordergrund stellen. Aber gleichzeitig ist es eben wichtig zu schauen, dass es eben diese gemeinsame Geschäftsgrundlage gibt, Stabilisierung des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus und Freihandel, das unterschreiben alle.
Okay. Bevor wir jetzt zu dem kommen, was so in den anderen Medien in der letzten Woche eigentlich das Hauptthema bei G20 war, nämlich wie sah es da aus mit diesen Krawallen, wie sah es aus mit der Repression und was schließen wir denn daraus? Machen wir jetzt die rote Flora dicht, distanzieren wir uns oder muss die Polizei an die Kandare genommen werden? Nach der nächsten Musik, das ist Daft Punk mit One More Time. Also wir werden uns noch mehr sehen und über diese Themen dann auch reden. Das war der Gong für Daft Punk, One More Time. Wir sind bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim, Sonntag, der 16.07.2017. Es ist 14.55 Uhr, 3:05. Unser Thema heute, G20 in Hamburg. Was ist da geschehen? Was ist da passiert? Wir haben uns über die Inhalte unterhalten, die die G20 verhandelt haben, die Attac-Leute vor Ort mit anderen zusammen bei einer großen Alternativveranstaltung diskutiert haben. Und wir unterhalten uns jetzt weiter mit Alexis Pasadakis von der Attac-Projektgruppe zum G20-Gipfel über das, was in den Medien dann nachher die größte Rolle gespielt hat, nämlich die Auseinandersetzungen, die Gewalttätigen, die Krawalle, die Repression. Was ist da tatsächlich passiert? Ich werde das nachher noch mal versuchen, anhand von so ein paar Pressestimmen, Zeugenbeobachtungen wiederzugeben. Zunächst mal aber, Alexis, was hast du vor Ort davon mitbekommen?
Ja, also ich möchte mich hüten zu sagen, dass ich einen kompletten Überblick hätte und über alle Details Bescheid wüsste. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber erstmal doch nochmal kurz zur Vorgeschichte. Für den Einsatz wurde ja vom rot-grünen Senat als Einsatzleiter ein gerichtsnotorisch bekannter Polizeichef ausgewählt namens Dudde, der eben bekannt dafür ist, Einsätze zu fahren, die im Nachhinein von Gerichten kassiert werden, der bekannt dafür ist, die harte Hamburger Linie zu vertreten, und das hat er eben bewiesen, und das ist auch gerichtsfest, dass er häufig über die Stränge schlägt und bewusst Rechtsstaatlichkeit hinter sich lässt bei den Einsätzen. Und dieser Mann wurde eben ausgesucht, und seinem Ruf hat er tatsächlich alle Ehre gemacht, nämlich von Anfang an versucht, indem er von Anfang an versucht hat, das Versammlungsrecht massiv zu beschneiden. Das hat sich zunächst einmal bei den Fragen der Camps zugespitzt. Es waren ja zwei Camps angemeldet. An einem dieser Camps war auch Attac beteiligt. Und obwohl dann nach einem Hin und Her und verschiedensten Räumungen von Zelten, die standen, dann eine gerichtliche Erlaubnis gab, ist die Polizei dann nochmal interveniert, also auch gegen gerichtliche Beschlüsse, um zu verhindern, dass Leute ihre Zelte aufbauen. Letztendlich hat sich die Polizei nicht damit durchsetzen können, aber allein an diesen Begebenheiten, also es war dann am Sonntag, Montag, Dienstag vor dem Gipfel, hat sich gezeigt, dass das Versammlungsrecht keinen guten Stand hat in Hamburg beim G20-Gipfel. Und hinzu kam natürlich auch diese große Verbotszone für Proteste von 38 Quadratkilometern. Das ist sicherlich auch etwas Einmaliges in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine so große Zone grundrechtsfrei sozusagen gehalten wird. Es ging ja dann weiter mit verschiedensten Protestaktionen, die auch ohne große Auseinandersetzungen abliefen, zum Beispiel der großen Tanzdemo am Dienstagabend war das, glaube ich. Und dann gab es diese lang angekündigte Demonstration Welcome to Hell, die autonome Demo, bei der es dann tatsächlich gekracht hat, und zwar in der Form, dass die Polizeikräfte vor Ort wohl von Anfang an augenscheinlich das Ziel hatten, diese Demonstration gar nicht loslaufen zu lassen. Und obwohl es Verhandlungen gab zwischen den zwischen der Demonstrationsleitung und der Polizei, nämlich über die Frage der Vermummung und sich auch an aller, auch der größte Teil, also der überwiegende Teil der Teilnehmerinnen gehalten hat, wurde diese Demo von Polizeikräften von hinten, von vorne, von der Mitte aus angegriffen und damit natürlich das Versammlungsrecht wieder völlig negiert. Und daraufhin kam es dann im späteren Abend zu Auseinandersetzungen. Mhm. Und eben auch am Freitagabend den größeren Auseinandersetzungen in der Schanze.
Vielleicht nochmal doch zu diesem Welcome to Hell. Also erstens mal wird ja gesagt, wenn die schon sagen to Hell, das ist ja fürchterlich. Also ich denke, man kann das erstmal auch, war ironisch unter anderem gemeint. Ja. Und also es gibt Stimmen von Journalisten, und zwar von der Bild-Zeitung über den NDR bis zum Deutschlandfunk, wo die Journalisten vor Ort offenbar dann doch so erschrocken waren, wie die Polizei da vorgegangen ist, weil es ging ja nicht nur ums Versammlungsrecht, sondern es war ja richtiggehend gefährlich. Also man kann ja Videoaufnahmen sehen im Internet, dass die Polizei da wirklich reingegangen ist, dass sie auch ohne angegriffen zu werden einfach mit Pfefferspray gesprüht hat, dass die Leute versucht haben, so eine, ich schätze mal, 2 bis 3 Meter hohe Mauer dann hochzukommen, um zu flüchten vor der anrückenden Polizei und den anrückenden Wasserwerfern, also alles gar nicht so ungefährlich. Und dann schreibt eben so ein Bildjournalist, Polizei geht bei Ausschreitungen der Welcome to Hell auch aggressiv gegen Journalisten vor, völlige Eskalation. Mehrere NDR-Reporter vor Ort berichten übereinstimmend, dass von den Demonstranten zunächst keine Gewalt ausgegangen sei. Der Deutschlandfunk, nach Einschätzung unseres Landeskorrespondenten Axel Schröder, ging die Gewalt von der Polizei aus. Also eine relativ eindeutige Schilderung, die man auch auf diesen Videoaufnahmen bestätigt sieht, was aber dann scheinbar nachher von den Chefredaktionen ja irgendwie rumgedreht wird, wenn man jetzt die Gesamtberichterstattung dazu sieht. Ja, aber vielleicht jetzt nochmal, hast du eine Einschätzung, wer ist das, der dann zum Beispiel dann im Schanzenviertel und drumherum da einfach auch Gewalt eben ausgeübt hat, Geschäfte zerlegt hat, Leute angegriffen hat, ja auch die Polizei natürlich angegriffen hat, zum Teil mit Böllern, das mit den Molotow-Cocktails war, glaube ich, eine Ente, aber ich meine, das ist ja auch gefährlich, und mit Stahlkugeln zu schießen. Also wer ist das? Machen die das eben zum Teil auch vorbereitet, zum Teil eben aus Reaktion auf die vorhergehende Gewalt durch die Staatsorgane? Hast du eine Einschätzung? Was ist da für eine Mischung?
Also ich selbst war in dieser Nacht in der Schanze zwar auch unterwegs, aber nicht an den entsprechenden Hotspots. Trotzdem habe ich natürlich einige Beobachtungen gemacht, und diejenigen, die dort unterwegs waren und dann auch die auch mit randaliert haben, das war eine Mischung aus Akteuren. Also das waren zum einen autonome Strukturen, also aus der Bundesrepublik, aber auch europaweit. Plus viele Schaulustige, die sich das einfach angeschaut haben, von denen aber dann durchaus einige dann mitgemischt haben, sodass es eben eine bunte Mischung gab von Akteuren, auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Während es eben einige Gruppen gab, die vor allen Dingen Konflikt mit der Polizei gesucht haben, gab es eben andere, die ja sozusagen versucht haben, etwas abzustauben bei der Plünderung von Läden. Das ist nicht immer unbedingt identisch. Es gab auch autonome Gruppen, die versucht haben, ja, die Auseinandersetzung zu kanalisieren, dass es eben nicht zur Zerstörung von kleineren Läden kommt, zum Beispiel. Insgesamt ist es aber so, dass diese Auseinandersetzungen völlig überrepräsentiert sind in der Berichterstattung. Und vor allen Dingen wird eben der Aspekt der massiven Polizeigewalt in dieser Nacht, aber auch in den Tagen vorher, völlig unterschlagen. Ich denke, was wir gesehen haben in den Tagen in Hamburg, ist eine Wende hin zu einem autoritären Polizeimaßnahmenstaat. Also keine abgeschlossene Wende natürlich, aber sozusagen eine Drehung bei der Spirale hin zu einer immer autoritäreren Polizei, die selber als politischer Akteur agiert und ja sogar in dieser Nacht Anti-Terror-Einheiten eingesetzt hat. Das erste Mal bei Demonstrationsgeschehen in der Geschichte der Bundesrepublik, soweit ich weiß. Und das ist für mich sehr, sehr bedrückend. dass also sowohl das Versammlungsrecht so erheblich eingeschränkt wurde, dass zum Zweiten ja, Journalisten massiv unter Druck gesetzt wurden, auch gewalttätig bedrängt wurden, dass grundsätzlich das Ausmaß an Polizeigewalt sehr, sehr extrem war. Und dann, dass zahlreiche politische Akteure diese autoritäre Form von Polizeimaßnahmen mittragen und die Kritik bisher ja noch nicht so durchgedrungen ist, weil eben die meisten Akteure sie natürlich auch nicht mittragen, sondern die Polizei als Helden verklärt. Und das sind eher so Begriffe, die ich ja also eher autoritären Staaten zuordnen als Rechtsstaaten, in denen es natürlich ein Gewaltmonopol gibt, das ist gar keine Frage, aber da auch in Rechtsstaaten sollten Polizisten keine Helden sein und Polizeimaßnahmen auch nicht so verklärt werden.
Okay. Also soweit dazu. Ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Sendung nochmal einen Augenzeugen aus Rüsselsheim da haben werden, der jetzt noch in Büchel gegen die Atomwaffen demonstriert hat und deshalb zur Sendung heute nicht dabei sein konnte, der auch vor Ort war und der mir jetzt nur kurz am Telefon sagte, dass er auch erschrocken war über die Art der Berichterstattung, die sich eben da so konzentriert und auch jede Kritik eben an Polizeimaßnahmen dann abgewehrt wird. Ja, wir machen jetzt nochmal eine Musik, die habe ich diesmal ausgesucht. Ich danke aber jetzt erstmal dem Alexis. Denke, wir werden uns vielleicht bei Veranstaltungen auch in der nächsten Zeit noch sehen. Vielleicht machen wir auch nochmal eine hier in Rüsselsheim, um das Ganze nochmal zu diskutieren. Dir erstmal ein schönes Wochenende mit Familie und ja, viel Erfolg dann bei der Landwirtschaft, bei der Solidarischen und bei den weiteren Aktivitäten. Musik kommt jetzt von Gerhard Gundermann, ein schon ja, seit, glaube ich, 20 Jahren verstorbener Liedermacher, ursprünglich aus der DDR, der dann 1993 das Lied gemacht hat, keine Zeit mehr, einfach sich anzupassen, sich hinten anzustellen, sich alles gefallen zu lassen. Jo, Alexis, nochmal vielen Dank und bis bald. Ja?
Herzlichen Dank und schönen Tag.
Jo, ciao.
Aus dem Blütenkranz auf meinem Hut fallen die weißen Blätter der Jahre.
Ja, Gerhard Gundermann, er hat keine Zeit mehr für Anpassung, für Spalier stehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 47, 48 Minuten. Zunächst mal noch, nachdem wir jetzt Alexis Pasadakis von der ATTAC-Projektgruppe G20 am Telefon verabschiedet haben, noch einige Informationen, nicht um jetzt irgendeine Aufrechnung von Gewalt gegen Gewalt zu machen, sondern um einfach klarzustellen, was so in der normalen medialen Darstellung vielleicht zu kurz kommt, was übertrieben wird. Es gibt Berichte eben, dass die Polizei eben nicht immer rechtsstaatlich vorgegangen ist. Die kann man auf g20-doku.org nachlesen, zum Teil mit Videos belegt, zum Teil Zeugenaussagen, wo man sagen kann, na gut, die übertreiben vielleicht, aber wie gesagt, auch belegt mit Videos. Es gibt diese Aussagen von Journalisten, von Bildzeitungen über NDR, Deutschlandfunk bis zu CNN über die Polizeigewalt. Es gibt natürlich auch die Dokumentation über die Gewalt dann von schwarz gekleideten, allerdings eben nicht vom schwarzen Block, zum Beispiel aus der Demo raus am Samstag, wo ja 76.000 Menschen demonstriert haben, trotz der Ereignisse vorher sich sozusagen dahin getraut haben und wo eben auch ein sogenannter schwarzer Block, was auch immer das genau ist und wer auch immer das dann jeweils genau ist, das sind ja immer wieder unterschiedliche Leute, auch mit demonstriert hat. Ja, ein paar Ausschnitte einfach aus diesem g20-doku.org. Ein Polizeifahrzeug fährt in eine Gruppe von Blockiererinnen, nachdem diese einen Rettungswagen durchfahren ließen. Also die haben natürlich blockiert, das Polizeifahrzeug blockieren wollen. Ein paar Leute hätten weggetragen werden können, aber dann ist das Polizeifahrzeug voll in diese Gruppe reingefahren. Im Schanzenviertel wird eine Sitzblockade erst mit Wasserwerfern und dann durch den Einsatz von Pfefferspray aufgelöst. Auch da versuchen die Beamten nicht, diese Blockade durch Wegtragen aufzulösen. Dann ein anderer Bericht aus dem Gängeviertel. Kurz nachdem gestern Nacht das SEK bewaffnet mit Schrotflinten und automatischen Waffen in abgedunkelten Hubschraubern auf dem Heiligen Geistfeld abgesetzt wurde und an der Feldstraße Position bezogen hatte, tanzten und sangen Menschen, die sich von dem martialischen Aufgebot nicht einschüchtern ließen, am Arivati-Park auf der Straße. Mit dabei das mobile Soundsystem von Alles Allen, das in den vergangenen Tagen schon die verschiedensten Ecken der Stadt beschallt hatte. Plötzlich und ohne Vorwarnung wurde die Gruppe um das Soundsystem von einer Sondereinheit der Polizei angegriffen. Über 20 Personen wurden zu Boden geprügelt, einige erlitten Kopfverletzungen, die Anlage wurde zerstört und einer Anwesenden wurde das Bein gebrochen. All das geschah in einer friedlichen, fast ausgelassenen Situation, ohne Anlass und Ankündigung. Also so gab es ganz viele Ereignisse. Am 7. Juli, das war also dann der Freitag, gab es einen Massenanfall. Das wurde in der Springerpresse berichtet, in der Morgenpost, in der Hamburger Morgenpost, Massenanfall von Verletzten. Mit diesem Funkspruch wurde die Feuerwehr am 7. Juli zum Ronderberg in Bahrenfeld gerufen. 14 Personen waren bei einem Polizeieinsatz verletzt worden, 11 davon schwer. Die Betroffenen sagen, die Polizei hat uns absichtlich von der Mauer gestoßen. Das wird dann nochmal durch Zeugen hier belegt. Die Polizei sagt, die sind sozusagen, haben sich auf der Flucht verletzt. Das war dann am 13., also nach 6 Tagen, immer noch ein Mann mit Schlüsselbeinbruch und Sprungbeinbruch, eine andere Frau, immer noch im Krankenhaus. Also da gab es nun tatsächlich schwere Verletzungen. Jetzt nochmal eine Musik, dann nochmal ein Blick auf die Verletzten der Polizei, wie gesagt, um die ganzen Medienberichte etwas zu relativieren. Nochmal vom Alexis Pasadakis empfohlen, Tap 2 mit Let It Flow. Tap 2 war eine Gruppe aus Ulm, glaube ich, die so Jazz ähnlich gespielt haben. Zwei hervorragende Musiker. Let It Flow. Let it flow, lass es fließen, lass die Informationen fließen. Das ist das, was wir hier bei Radio Attac machen wollen. Radio Attac auf Radio Rüsselsheim, UKW 90,9, Kabel 99,85 und www.radio-r.de. Dort kann man das auch, wenn man weiter weg ist, übers Internet hören. Ja, wir waren bei G20 und wir beenden das Thema dann für heute. Mal so allmählich, wobei die Schlussfolgerungen sowohl aus den inhaltlichen Beschlüssen und Nichtbeschlüssen und dem Weitermachen wie bisher, was bedeutet das für die Frage Krieg und Frieden, was bedeutet das fürs Klima, was bedeutet das für Flüchtlinge, Migration und so weiter, was bedeutet das für die Verteilung zwischen Arm und Reich auf der Welt, das werden wir natürlich weiter behandeln. Jetzt nochmal, nachdem wir darauf hingewiesen haben, dass es durchaus schwer verletzte Demonstranten durch Polizeieinwirkung gab, nochmal eine Relativierung, sag ich mal. Es gab offenbar auch Gewalt gegen die Polizei, aber eine Relativierung von dem, wie das in den Medien dargestellt wurde. Da war immer die Rede von 500 verletzten Polizisten, unwahrscheinlich, unglaublich. Auch in diesem inzwischen, glaube ich, schon legendären Talkshow-Abend bei Sandra Maischberger, wo der Herr Bosbach in dem Moment empört raus ist, als ein Polizeihauptkommissar die Frau Dietfurth beschimpft hat. Und er meint, er müsste jetzt rausgehen, weil die Frau Dietfurth sich immer so schlecht benimmt, da kam halt auch dauernd. Einmal natürlich dieses Vermummungsverbot, ja, wobei ein ausbildender Professor, Professor Alberts an der Hamburger Polizeiakademie nur extra nochmal Stellung nimmt, auch zu dem Herrn Dutte, wo er meint, das ist ja seltsam, ich habe den ausgebildet, wie kann der sich nur so entwickeln in die Richtung, wie Alexis Pasadakis das dargestellt ist. Und der dann auch natürlich sagt, man muss natürlich eigentlich jede Gesetzeswidrigkeit verfolgen, aber die Polizei schreitet natürlich nicht bei jeder kleinen Gesetzeswidrigkeit ein, wenn sie dadurch eine größere verhindern kann, auch bei Kriminalfällen, man sieht es in jedem Krimi. Und sie muss natürlich nicht, wenn bei einer Demo da noch 20, 30, 40, bei einer Demo von 20.000 Leuten Leute ihre Kapuze nicht abgenommen haben, dann vorrücken mit Wasserwerfer und Pfefferspray und die Leute gegen die Wand drücken und gleichzeitig auch noch Journalisten verletzen. Also das zu dieser Gewaltfrage. Ja, also es waren nicht 500 Polizisten, die die Polizei als verletzt gemeldet hat, sondern 476, auch immerhin ziemlich viel. Nur haben Journalisten nachgefragt bei den Landespolizeien, die ja ihre Truppen da abgestellt hatten, damit es 20.000 dann in Hamburg werden. Und die sagen dann zum Beispiel, dass Kreislaufprobleme häufig aufgetreten sind bei dem Wetter und unter diesen Helmen und so weiter. Das gehört auch zu den gemeldeten Verletzten. Und die Bayerische Landespolizei sagt dann, dass sie als gesammelte Info für alle Polizisten hat, dass in den Aktionstagen vom 6. bis zum 9. 231 Polizistinnen und Polizisten verletzt wurden. Also andere schon im Vorfeld mit Kreislaufproblemen, Dehydrierung und sonst wie vom 22. Juni bis zum 5. Juli als verletzt oder krank gemeldet wurden. Also mehr als die Hälfte vor den eigentlichen Auseinandersetzungen. Offiziell gelten jetzt zwei Beamte der Bundespolizei, nicht von den Länderpolizeien, als schwer verletzt. Ja, also die Brandenburger Polizei sagt und auch der Professor Raphael Beer von der Akademie der Polizei in Hamburg, mehrere Dutzend Beamte, die wegen Dehydrierung als verletzt gemeldet wurden. Also das Ganze mit den 500 verletzten Polizisten ist natürlich ein Mittel auch, um zu sagen, diese linke Gewalt, wobei wir haben jetzt schon in Frage gestellt, was hat das mit den Linken, die dort zu den Protesten aufgerufen haben, zu tun, was da im Schanzenviertel dann passiert ist. Ja, diese linke Gewalt sozusagen in die Ecke zu stellen, Vorwände zu finden für sogenannte weitere Gesetzesverschärfungen, für europaweite Dateien, wo keiner noch weiß, wie die überhaupt funktionieren sollen. Und ja, wie das so ist, wenn dann zum Beispiel von Ungarn irgendwelche Leute als Extremisten gemeldet werden und dann in diese Extremistendatei kommen. Was sind das dann für Leute, die die ungarische Regierung da meldet und so weiter und so weiter. Die Fragen, die sich dann stellen. Ich denke, wir werden in der August-Sendung dann darauf nochmal eingehen.